Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und hier ist die angekündigte Dina Netz. Guten Tag. Kultur heute hat in dieser Ausgabe einige Klassiker im Programm. Klassiker auf ihren jeweils sehr unterschiedlichen Gebieten. Max und Moritz treten auf, David Bowie und die Geierwalli. Aber eins nach dem anderen. Zuerst noch einmal zur Kunstbiennale in Venedig, von der wir diese Woche schon mehrfach berichtet haben. Heute sind die Preisträger der Goldenen Löwen bekannt gegeben worden. So meditativ klingt der Gewinner des Goldenen Löwen bei der Kunstbiennale von Venedig. Mit dem Preis für den besten nationalen Beitrag wurde Litauen ausgezeichnet. Für die Opernperformance Sun and Sea Marina. Sie wird, so viel konnte man heute lesen, an einem künstlichen Strand aufgeführt und übt Kritik an unserem Lebenswandel, am Reisen, am Konsum, an der Arbeitswelt. Carsten Probst, sagen Sie es uns genauer?
Ja, Frau Netz, Sie schauen in diesem Pavillon von einer Empore hinab eigentlich auf dieses Strandsetting, wo mehr als 20 Akteure in bunten Badeklamotten auf ihren Handtüchern liegen. Eigentlich geschieht da auch nicht sehr viel, wie eben an Stränden dieser Art üblich. Aber während bestimmter Performance-Sequenzen, das haben wir eben auch schon so auszugsweise gehört, beginnen eben die Akteure miteinander zu reden oder auch zu summen oder zu singen. Und soweit man das dann eben auch inhaltlich mitbekommt, führen sie dabei erstmal so Alltagsgespräche, Monologe über Sonnenbrände, Zukunfts Pläne, Zuhausealltag, Kinder, Arbeit und so weiter. Und dann schwappt das langsam zu so Themen aus Nachrichten, die so weltweit kursieren, Terrorismus, Umweltschäden und so weiter. Das findet sich alles so in einem musikalischen Flow sozusagen vorgetragen. Sowas fast Opernhaftes, könnte man fast sagen, szenisch. Aber das nimmt den Betrachter eigentlich nicht so für die Handlung ein, sondern distanziert ihn eher so als eine ganz artifizielle Atmosphäre. Der Strand ist eben ganz eindeutig auch eben Metapher für die europäische Wohlstandsgesellschaft, deren Freizeit in Anführungszeichen so in einer absurden Form von Weltflucht besteht. Und diese großen Fragen, die politischen Fragen der Gegenwart, die liegen sozusagen eher so, ja, die liegen zwar auf dem Tisch, aber rangieren eigentlich noch unterhalb der Alltagssorgen. Das wäre ja auch furchtbar, wenn der Urlaub sich dadurch verderben lassen müsse. Und ja, so wird es dann quasi ein Bild für die europäische Mentalität der Gegenwart und auch ein wenig für die ritualisierte Art der Kunstrezeption auf dieser Biennale.
Die ritualisierte Art der Kunstrezeption ist das eine. Ist es denn Kunst? Also es fällt ja auf, dass es eine Opernperformance mit politischem Aplomb ist, die da nun ausgezeichnet wurde. Ging es vielleicht auch gerade darum, die Durchlässigkeit der Genres zu betonen?
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. So war es ja auch schon vor 2 Jahren mit der Wahl des deutschen Pavillons, wo auch ein so performativ installative so ein Setting sozusagen mit Musik und Tanz das Rennen gemacht hat. Es geht nebenbei, denke ich mir, natürlich auch darum, nicht die schon etablierten Namen auf dem Kunstmarkt zu bestätigen. Das ist zumindest für diese Jury auch, glaube ich, wichtig gewesen. Laure Prouvost im französischen Pavillon zum Beispiel wurde auch als Favoritin gehandelt, aber sie ist eben als Turner-Preis-Gewinnerin schon längst etabliert. Ebenso Ghana, also mein persönlicher Favorit übrigens bei den Pavillons, mit einer wirklich grandiosen Ausstellung, aber eben auch mit vielen schon eingeführten Künstlerinnen und Künstlern, während ich die drei Litauerinnen, also Rugile Bartschus-Keite, Vaiva Grainytė und Linda Lapelite überhaupt nicht kannte bisher, also sie erst wirklich auf dieser Biennale kennengelernt habe, das ist sicherlich auch ein Punkt.
Was Sie vorhin beschrieben haben, Herr Probst, klang ein bisschen politisch plakativ. Ist es Ihrer Meinung nach eine gute Entscheidung, diesen litauischen Beitrag auszuzeichnen?
Ja, wie gesagt, es hätte stärkere Positionen gegeben, aber der litauische Pavillon ist schon mit diesem Setting so einer der ganz auffälligen in dieser Biennale. Übrigens gab es ja auch eine lobende Erwähnung noch für den belgischen Pavillon, der auch mit so einem relativ griffigen Setting aufgewartet hat, mit so einer Figurenassoziation aus lauter weißen Figurinen, die dann so eine Art mittelalterliches Singspiel aufführen mit lauter Puppen sozusagen, die diese weiße Gesellschaft in ihrer Eingeschränktheit zeigen sollen. Und auch das ist sehr griffig gemacht, auch da eben eine lobende Erwähnung. Jede Jury, denke ich, möchte mit ihrer Entscheidung erkennbar so ein eigenes Statement zur Weltlage abgeben, gerade auf dieser Biennale. Und eben vielleicht auch eben gerade nicht die Erwartungen der Kritiker bestätigen. Das stimmt sicherlich auch so.
Welche Erwartungen will die Jury mit der Wahl von Arthur Jaffa, des amerikanischen Filmemachers und Kameramanns, als bester Künstler konterkarieren?
Ja, also da gilt eigentlich fast dasselbe wie für die Auswahl des litauischen Pavillons. Ich habe einige stärkere Arbeiten in der Hauptausstellung gesehen, aber unter den jüngeren Künstlerinnen und Künstlern ist Jaffas Video sicherlich mit dieser Klarheit und Wucht der Formensprache, auch mit der Botschaft, die es hat, in der Jury sicherlich etwas, was die Jury durchsetzen wollte, unterstützen wollte. Den Preis kann man geben. Also Jaffa arbeitet, wenn man so will, wie ein DJ mit Bildern, so zu Rap und anderer Musik mit sorgfältig orchestrierter Emotionalisierung von diesem vorgefundenen Bildmaterialien. 2016 hat er so ein 7-minütiges Video über Stereotype, über die Schwarzen in amerikanischen Medien veröffentlicht. Das hat in Amerika vor allem schon sehr viel Echo bekommen. Und in The White Album, das jetzt ausgezeichnet wurde, fokussiert er nun quasi im Gegenzug direkt auf diese mediale Inszenierung von Whiteness, also der weißen Bevölkerung und ihres Selbstverständnisses. Und das reicht von Situationen zum absoluten Fremdschämen. Also wenn eine weiße Frau beispielsweise darüber schwadroniert, dass es ja niemanden gibt, der weiß, entfernt wäre von Rassismus als sie, aber und so weiter. Mhm. Bis also zu realen Horrorszenen wurde eine Überwachungskamera einen Amoklauf eines weißen Attentäters dokumentiert.
Das waren Einschätzungen von Carsten Probst zu den Löwen, den Preisträgern der Kunstbiennale von Venedig. Vielen Dank. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema, denn so heißt es in Wilhelm Buschs Geschichte Max und Moritz. Noch viele andere Sätze daraus sind sprichwörtlich geworden. Zum Beispiel auch, ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen. Damit fängt das Buch an. Wilhelm Buschs Bubengeschichte in 7 Streichen ist heute eins der meistverkauften Kinderbücher. Doch beinahe so alt wie das Buch ist auch die Debatte darüber, ob totgetrampelte Käfer und hingerichtete Kinder, über die das ganze Dorf sich freut, wirklich komisch und kindgerecht sind. Unstrittig dagegen ist, dass Max und Moritz eins der Geburtswerke des Comics ist. Und auch am Theater treten Max und Moritz auf. Gestern hatte eine Bühnenfassung bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen Premiere. Regisseur Antu Romero Nunes hat sie für das koproduzierende Berliner Ensemble inszeniert. Und Stefan Keim hat sich die Streiche angeschaut.
Mehr Text haben Max und Moritz lange Zeit nicht. Sie lachen und brabbeln in einer Clownssprache. Annika Meyer und Stefanie Reinsberger sehen aus wie die Figuren aus der Bildergeschichte von Wilhelm Busch. Bald treten andere Gestalten aus dem berühmten Gedicht auf. Der Lehrer Lempel, hager und düster, die Witwe Bolte, breit und prall, der Schneidermeister Böck mit roter Zipfelmütze. Begleitet von der Musikerin Carolina Bigge intonieren sie eine Collage berühmt gewordener Worte aus den Streichen der bösen Buben.
Wer Bolte? Ritze, Ratze, Hups,
Stupp, die Wupp.
Dank, Dank, Dank. Wer Bolte?
Erst danach gibt es den ersten Originaltext. Mit Wilhelm Buschs Versen sind Regisseur Antu Romero Nunes und Dramaturgin Sabrina Zwach sehr frei umgegangen. Manchmal werden sie in höchsten Tönen gequietscht, dass man sie kaum versteht, gelegentlich auch ganz weggelassen, weil die Bühnenaktion für sich spricht. Jeder Streich ist eine Nummer für sich. Nunes wechselt die Ästhetik. Thilo Nest hält als Schneidermeister Böck einen langen Monolog. Erst rezitiert er mit absichtlichem Sprachfehler ein Buschgedicht über das Theater und die Kunst, wechselt in eine Prosa-Betrachtung über die Mode und das Schneidern, bis er in den Text von Max und Moritz mündet. Dann bekommt er einfach Wasser über den Balg gegossen und die ganze Geschichte mit dem Ausrutscher auf der Brücke ist erledigt. Bei der Witwe Bolte kommen überdimensionale Hühner und ein eher jämmerlicher Hahn zu einer schrägen Choreografie auf die Bühne.
Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Einesteils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann.
Antu Romero Nunes hat eine unberechenbare Inszenierung geschaffen. Es ist völlig unvorhersehbar, was als nächstes passiert. Das ist sehr reizvoll, hat aber den Preis, dass keine tiefgründigere Auseinandersetzung mit der Vorlage stattfindet. Der Gegensatz zwischen anarchischen Kindern und der gutbürgerlichen Gesellschaft, also zwischen Chaos und Hierarchie, ist kaum noch spürbar. Lempel, Böck und Witwe Bolte sind ebenso unmoralische Clowns wie Max und Moritz. Der Lehrer hat den Streich gegen sich sogar selbst inszeniert. Max und Moritz stehen auf einer Bühne und leiern die Texte wie eine schlechte Schultheater-AG, während Konstanze Becker als Lempel einen Sekundärtext rezitiert und das Geschehen kommentiert.
Moritz auch diesen trefflichen Helfer der Menschheit belästigen. Welch gesteigerter Groll bemächtigt sich unser. Doch nun folgt die Exposition dieses neuen Dramas.
Am Ende bricht die Atmosphäre der Aufführung. Max und Moritz sammeln Glühwürmchen und sind für einen Moment unschuldige, staunende Kinder. Dann spielen ihnen die Bürger den garstigsten Streich des Abends und locken sie mit Bonbons in den Ofen. Sie reißen ihnen die Perücken vom Kopf und zwingen sie, die Kostüme auszuziehen. Die Kinder werden entmaxt und entmoritzt, bevor sie gebacken werden. Anders als bei Busch können sie sich nicht aus dem Teig herausnagen. Sie sterben. Ihr letzter Streich findet nicht mehr statt. Das ist nicht wirklich konsequent, aber überraschend, wie vieles in der kraftvollen, uneinheitlichen, im doppelten Sinne merkwürdigen Inszenierung.
Stefan Keim über Antu Romero Nunes Inszenierung von Max und Moritz nach Wilhelm Busch bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen. Der amerikanische Komponist Philip Glass und der Pop-Exzentriker David Bowie kannten und schätzten sich seit den 70er Jahren. Glass hat sich gleich mehrfach von Bowies Musik inspirieren lassen. 1992 wurde seine Symphonie Nummer 1 mit dem Titel Low uraufgeführt, benannt nach dem gleichnamigen Album von David Bowie. 1996 folgte Heroes, die Symphonie Nummer 4. Und im Januar dieses Jahres nun hatte in Los Angeles die dritte Bowie-Symphonie ihre Uraufführung, Symphonie Nummer 12, Lodger, nach dem dritten Album von Bowies sogenannter Berlin-Trilogie. Auftraggeber waren das Los Angeles Philharmonic Orchestra, das Londoner South Bank Center und die Dresdner Philharmonie. Dort wird Lodger im November zum ersten Mal in Deutschland zu hören sein. So, das waren jetzt viele Zahlen und Namen, ging aber leider nicht anders. Julia Spinola dröselt uns das alles jetzt nochmal auf, denn sie war in London, wo nun alle drei Werke nach Bowie von Philip Glass zum ersten Mal im Zusammenhang aufgeführt worden sind. 4 Stunden hat das gedauert. Frau Spinola, der Vater der Minimal Music, Philip Glass, und die Pop-Ikone David Bowie, wo liegt da die Verbindung und funktioniert sie?
Ja, das funktioniert deshalb, weil Bowie vor allem auf den ersten beiden Berlin-Alben gemeinsam mit dem britischen Musiker und Musikproduzenten Brian Eno sehr erfolgreich experimentiert hat mit Einflüssen aus der elektronischen Musik, mit Ambient und Weltmusik. Und auf diesen 77 war das in Berlin entstandenen Alben, da gibt es auch einige instrumentale Stücke. Bowie hat damals in Berlin Schöneberg gerade so einen kalten Entzug von seinen Kokainexzessen gemacht und die Musik laviert so am Rande der Depression mit einem ganz abgründig coolen Großstadtsound. Von diesem Blick in den Abgrund hat sich Glass inspirieren lassen zu einer Anverwandlung, die Bowies Melodien erkennbar aufgreift. Teilweise werden sie dann auch fragmentiert und in diese Minimal-Texturen eingewoben. Aber wer Bowies Alben kennt, der wird die Melodien und Themen daraus in der Low- und der Heroes-Symphonie von Glass wiedererkennen. Zum Teil ganz wörtlich, wie zum Beispiel im dritten Satz der Low-Symphonie mit dem Titel Warszawa.
Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz der Low-Sinfonie von Philip Glass hier in einer Aufnahme mit dem Dirigenten Dennis Russell Davis. Frau Spinola, wie klang jetzt die Verbindung Glass-Bowie in London?
Also ich fand das Konzert wirklich umwerfend, auch weil das aus lauter jungen Musikern bestehende London Contemporary Orchestra sich unter der Leitung von Hugh Brunt bei aller Präzision unglaublich leidenschaftlich da reingeworfen hat. Das ist ja ein Irrtum zu glauben, dass man der Minimal Music am besten mit technizistischer Kälte beikommt. Und mit diesen pulsierenden Klangflächen kann Glass eine musikalische Stimmung in ihrer ganzen Vielschichtigkeit sofort ganz genau treffen. Genauso schnell lässt er sie dann wieder umschlagen, wechseln. wechselhaft wie das Wetter. Und das ist eine radikal antidiskursive Musik, eine Musik, die nicht argumentiert, sondern die eher vorsprachliche Schichten berührt, aber darin durchaus hochexpressiv ist. Am besten ist Glas eben da, wo er diesen Stimmungen vertraut. Sobald er anfängt, was sagen zu wollen, kann es dann auch mal banal und kitschig werden. Das passiert dann an einigen Stellen in Heroes.
Kommen wir zur neuen Sinfonie Lodger. Die ist jetzt 26 Jahre, nachdem Glass sein Bowie-Projekt angefangen hat, entstanden. Wie kam denn das?
Das Lodger-Album wird zwar auch zur Berlin-Trilogie gezählt, aber es entstand 1979 in der Schweiz und in New York, nachdem Bowie und Eno Berlin schon verlassen hatten. Und das ist längst nicht so experimentell wie die ersten beiden Alben, sondern wieder so ein bisschen früherer Rock- und Pop-Stil. Und Glass hat zu der Musik dieser Songs lange keinen Zugang gefunden, hat er erzählt. Und dann merkt er irgendwann, dass die Texte ihn interessieren. Also jetzt hat er 7 dieser Songtexte genommen und eine ganz neue Musik dazu komponiert. Das sind so realistische Texte, die erzählen von Isolation, vom Dreck, von Aggression in der Großstadt mit viel häuslicher Gewalt wird da skizziert, aber auch utopische Fluchtmöglichkeiten, also sehr dichte Texte.
Das klingt jetzt so, als wäre Lodger eigentlich mehr Liederzyklus als Sinfonie. Wie klingt denn das?
Das ist wirklich ein völlig neuer Ton, den Glass hier in diesem Werk anschlägt. Also es ist wirklich schon eher eine Vokalsymphonie, würde ich sagen, als ein Liederzyklus. Denn das Orchester ist vorherrschend, riesenhaft besetzt mit umfangreichem Schlagwerk und mit einem meist ganz massiven Orgelklang. Der bringt so einen Gothic-Moment mit rein. Das klingt für Glass unvermutet laut, direkt brutal. Den Vokalpart hat Glass für die beninisch-französische Jazz- und Weltmusiksängerin Angélique Kidjo geschrieben. Und die hat so eine rauchig-dunkle Soul-Stimme, mit der sie dann diese Orchestermassen durchschneidet. Also man hat Glass hier immer wieder vorgeworfen, er hätte so eine weichgespielte Tranquilizer-Musik komponiert. Und das ist nun hier wirklich gar nicht der Fall. Sehr überraschend. Ich fand's großartig.
Julia Spinola, begeistert war das von den Bowie-Symphonies oder zumindest von der letzten, der jüngsten von Philip Glass, aufgeführt in London. Herzlichen Dank. Und jetzt zu Musik etwas anderer Art. Diese Musik machte 1981 einen guten Teil des Erfolgs des Films Diva von Jean-Jacques Benex aus. Eine Arie aus der Oper La Valli von Alfredo Catalani. Arturo Toscanini dirigierte diese Oper so gern, dass er doch glatt seine Tochter Valli nannte. Die Oper und die Tochter waren nicht die einzigen Folgeprodukte eines Romans von 1873 namens Gaia Valli. Der wurde mehrfach verfilmt, im Ernst oder als Parodie, zum Beispiel von Walter Bockmeier. Er wurde vielfach zu Werbezwecken eingesetzt. Die Gaia Valli ist ein Begriff. Dahinter steckt eine Person, die weit weniger bekannt ist. Eine Künstlerin, Anna Steiner-Knittel, die es schaffte, von ihrer Kunst zu leben und damit eine Vorreiterin war. Eine Ausstellung im Kunstmuseum Solingen erinnert nun an sie und Beatrix Novi erzählt zunächst von dem Mythos, der sich um sie rankt.
Der Roman Die Gaia Valli entstand aufgrund einer Begebenheit, die schon im Moment, da sie sich begab, irgendwie nach einem PR-Coup aussah. Eine junge Tirolerin zog im Jahr 1862 die Hosen ihres Bruders an, erkletterte waghalsig einen Adlerhorst und entführte den Jungvogel aus dem Nest. Die Waghalsige war Anna Steiner-Knittel. Ein Kind der Alpen und einer Zeit, in der Adler oder Geier, wie sie allesamt hießen, nicht geschützt, sondern als Raubtiere verfolgt wurden. Aus dieser Anna wurde eine Porträt- und Landschaftsmalerin sowie akribische Schöpferin altmeisterlich anmutender Blumenstücke. Bescheidene Alpengewächse, völlig arrangiert und wunderhübsch anzuschauen. Diese botanischen Studien sahen auch als Gebrauchskunst auf keramischen Gefäßen sehr gut aus und sicherten der Künstlerin Lebensunterhalt und Selbstständigkeit. Denn zu ihrer Zeit setzte die Bewegung ein, die man Alpentourismus nennt. Der Berg rief. Anna Steiner-Knittel arbeitete fern von den künstlerischen Entwicklungen und Ismen ihrer Zeit, aber darum geht es nicht in der Solinger Ausstellung. Es geht um den Berg und der zieht nach wie vor die Kunst an. Gisela Elbracht, die zusammen mit Nina Steiner aus Wien die Ausstellung kuratierte, hatte keine Probleme, der Anna 5 Künstler mittlerer Jahrgänge beizugesellen.
Sehr, sehr viele junge Künstlerinnen und Künstler befassen sich mit Bergen, mit Gebirge, mit Landschaft. Natürlich anders als im 19. Jahrhundert. Der Blick darauf kann konzeptuell sein. Ist natürlich von den heutigen Techniken, von den Veränderungen durch das Internet, durch die Fotografie geprägt, durch Videokunst und durch viele andere Dinge auch. Aber das Interesse am Motiv ist in jedem Fall da.
Scheingebirgswelten lässt Rainer Aisch über den Projektor laufen, als virtuellen Flug über Landschaften, die es nicht gibt und die doch jeder kennt. Animationen der Wirklichkeit eben. Heike Weber erschafft einen Widerspruch in sich. Ein zartes Gebirgsmassiv, das sie aus unzähligen Nägeln und einer roten Wäscheleine exakt nachbildet an der Wand. Eine irreal verfremdete Bergwelt schafft Hiroyuki Masuyama aus Luftaufnahmen, zusammengeführt zur strahlenden Idealansicht von Jungfrau Matterhorn und Mont Blanc. Ähnlich eindrucksvoll das aus unzähligen Fotos montierte Panorama einer Flugreise von London nach Venedig, die Masuyama seinem Vorbild William Turner nachempfand. Und Birgit Jensen gibt bekannten Bergmotiven neue Textur, rastert, löst auf und setzt neu zusammen. Da sieht man, je nach Entfernung vom Bild, die Kulisse eines Berges oder auch eine Müllhalde. Was ja heutzutage keine abwegige Interpretation wäre. Der Alpentourismus, den Anna Steiner-Knittel aufblühen sah, hat inzwischen viel kaputt gemacht. Zerstörungen, die in der Ausstellung nirgends ausdrücklich zum Thema werden. Man kann sich fragen, warum? Allenfalls Sven Drühls Bergplastiken, die er nach Motiven unter anderem von Caspar David Friedrich geformt und in ein außerirdisch tiefes Schwarz getaucht hat, scheinen die dunkle Seite des ansonsten ungebrochenen Naturideals zu betonen.
Das Verhältnis, das wir zu den Motiven haben, die William Turner vor 182 Jahren schon abgebildet hat, ist ein gleiches geblieben, ist ein emotionales. Wir haben eine emotionale Verbindung zum Motiv. Und es ist ein Sehnsuchtsort geblieben.
Zurück zu Anna Steiner-Knittel. Als erstes sieht man ihr Riesengemälde, das die Szene im Adlerhorst zeigt. Das hat sie bloß gemalt, weil sie sich über eine andere Darstellung geärgert hatte, auf der man nur ihren Hintern sehe. Ansonsten wollte sie mit der Geschichte wenig zu tun haben, schon gar nicht mit dem bürgerlich-feministischen Roman von Wilhelmine von Hillern, der sie berühmt gemacht hatte. Mit dieser Geierwalli, deren sturmhöhenartige Leidenschaften so überlebensgroß waren wie das Matterhorn, hatte Anna nur eins gemein, den Drang zur Selbstbestimmung. Und ihr Vater war keineswegs ein sprichwörtlicher, hartherziger Bergbauer, sondern ihr kunstgesinnter Förderer, der sie nach München zum Studieren schickte. Auch das gab's auf dem Dorf in Tirol.
Und das alles erfährt man in der Ausstellung Geier, Walli und der Berg in der zeitgenössischen Kunst im Kunstmuseum Solingen. Beatrix Novi war für uns dort. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war gerade gegründet, als die Stadt Frankfurt 1958 Marc Chagall beauftragte, ein Gemälde für das Foyer der neuen städtischen Bühnen zu malen. Sein Bild Commedia dell'arte hängt bis heute dort, aber die Bühnen sind stark renovierungsbedürftig. Die EU ist es auch. Wie passend, dass sich heute die traditionsreichen Frankfurter Römerberggespräche unter dem Chagall-Bild mit der Frage beschäftigt haben, ob Europa noch zu retten ist. 2 Wochen sind es noch bis zur Wahl des EU-Parlaments. Unser Landeskorrespondent für Hessen, Ludger Fittkau, berichtet über die Römerberggespräche unter dem Titel
Last Exit nach dem Brexit. Ist Europa noch zu retten? Dieser Titel auf dem Einladungsflyer zu den heutigen Römerberg-Gesprächen war dem Mainzer Historiker Andreas Röder viel zu reißerisch. Der aktuelle Diskursstil in Europa sei oftmals sprachlich überspannt, glaubt Röder. Er plädiert dafür, die öffentliche Diskussion auch über heikle Fragen wie die Zukunft der EU oder den Klimawandel zu entmoralisieren.
Ich will, dass ihr in Panik geratet, rief Greta Thunberg im Januar dem Weltwirtschaftsforum in Davos zu. Und man hat den Eindruck, die europäischen Öffentlichkeiten leisten gehorsam Folge. Und so wie 1992 allenthalben das Ende der Geschichte erhofft wurde zum Guten, so droht nun offenkundig das Ende des Abendlandes, auch wenn das heute nicht mehr so heißt.
Doch Europa sei eben mehr als die EU, so Röders Credo. So könnten doch beispielsweise die Briten nach dem Brexit mit Frankreich und Deutschland trilateral etwa eine neue europäische Sicherheitspolitik vorbereiten, so der Historiker. Nicht gegen Brüssel, sondern daneben. Prompt bekam er in der Diskussion den Einwand, dass damit doch wieder über die Köpfe kleinerer Nachbarländer hinweg verhandelt würde, wie so oft in der Geschichte des Kontinents. Andreas Rödder beharrte jedoch darauf, in einer wieder verkleinerten Europäischen Union nicht nur ein Scheitern zu sehen, sondern neue Chancen, etwa kulturell. So führe ein Austritt der Briten aus der EU dazu, dass in Brüssel und Straßburg endlich alle gleich schlecht Englisch sprechen, eine Chance für eine neue Form von kultureller Egalität. Gelächter im gefüllten Chagall-Saal der Frankfurter Bühnen. Andreas Rödder schob nach, dass er dies ganz ernst meine. Genauso wie die Hamburger Politikwissenschaftlerin Christine Landfried ihre von vielen skeptisch aufgenommene Idee, die EU nach dem Brexit-Drama komplett neu zu gründen, ausgehend von europaweit zu organisierenden Ideenwerkstätten der Bürgerschaft.
Mein Vorschlag wäre, man kann jetzt nicht einfach weiter wurschteln. Wir brauchen wirklich einen neuen Konvent. Man muss sich nochmal im Grunde Europa neu gründen, denn es hat sich so viel auch im Regierungssystem verändert und es ist immer nur so weitergegangen. Wir brauchen so eine Neuorientierung.
Was heißt das nun für die anstehende Europawahl? Es war die Frankfurter SPD-Kulturdezernentin Ina Hartwig, die deutlich machte, dass es an der Zeit ist, den langfristigen Trend umzukehren, dass immer mehr Europagegner die europäischen Institutionen erobern. Sie beendete ihren Beitrag mit einem Appell an das Publikum in den städtischen Bühnen.
Erinnern Sie Ihre Kinder, Ihre Eltern, Enkelkinder, Ihre Großeltern, Ihre Kollegen und Freunde daran, wählen zu gehen. Sorgen Sie dafür, dass in Europa wieder diejenigen, die Oberhand gewinnen, die für das Gemeinsame, die für das Wir stehen, sodass jene, die unser europäisches Erbe spalten und Partikularinteressen über das Gemeinwohl stellen, in ihre Schranken verwiesen werden. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut. Wer es nicht wahrnimmt, sollte hinterher auch nicht klagen.
Das sagt Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig im Beitrag von Ludger Fittkau über die Römerberg-Gespräche. Im vergangenen Herbst wurde schon gemeldet, dass die ehemalige Rowohlt-Verlegerin Barbara Laukwitz zu Ullstein wechseln wird. Jetzt dreht sich das Karussell noch einmal. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Ja, der verlegerische Geschäftsführer Gunnar Züniburg verlässt die Ullstein-Buchverlage und Barbara Laukwitz wird sein Amt übernehmen. Züniburg war erst seit 2017 bei Ullstein tätig. Er geht auf eigenen Wunsch. Laukwitz kam 2019 zu Ullstein, nachdem der Rowohlt-Verlag im August 2018 angekündigt hatte, dass Florian Illies ab 2019 die verlegerische Geschäftsführung übernehmen werde, wogegen Rowohlt-Autoren in einem offenen Brief protestierten. Bislang ist nicht bekannt, ob Gunnar Züniburg Aufgaben in einem anderen Haus übernehmen wird. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesaußenminister Heiko Maas und die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Michelle Müntefering wird dazu aufgerufen, dass Deutschland zu einem anderen Umgang mit seiner kolonialen Vergangenheit kommt. Dabei geht es vor allem um die Aufarbeitung des Genozids an den Herero und Nama. Die deutsche Regierung müsse den Dialog mit Namibia suchen und die Betroffenen zu Beteiligten dieses Dialogs machen, heißt es in dem Brief. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Afrika-Historiker Jürgen Zimmerer und der Generalsekretär des European Center for Constitution and Human Rights, die den Brief nach einer Veranstaltungsreihe in Namibia öffentlich gemacht haben. Denn abgeschickt hatten sie ihn schon länger. Es gab nur keine Antwort von der Bundesregierung. Jürgen Zimmerer dazu im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Vielleicht ist das Thema einfach für die wirklichen Entscheidungsträger dann doch nicht so wichtig, wie es immer öffentlich dargestellt wird. Vielleicht ist der Aussöhnungsprozess nicht so bedeutsam, wie es die politische Rhetorik eigentlich sagt. Und zum anderen will sich die Bundesregierung offenbar eben nicht auf ein Gespräch mit Herero und Nama einlassen. Und sie möchte offenbar auch nicht zuhören, sondern möchte das einfach nach Standardverfahren über Diplomaten und über den Sonderbeauftragten Polens einfach aushandeln lassen. Dabei kann man eben historisches Unrecht, gerade Genozid, nicht so verhandeln, wie man Fischereirechte oder Agrarquoten verhandelt.
In den USA haben vor wenigen Tagen außerdem Vertreter der Herero und Nama bei einem Berufungsgericht die Bundesregierung erneut auf Entschädigung verklagt. Seit 1983 gehört die Inka-Stadt Machu Picchu in Peru zum UNESCO-Weltkulturerbe und muss daher besonders geschützt werden, vor allem vor den Touristen, die täglich in den Anden durch die Ruinen auf 2500 Metern Höhe laufen. Rund 6000 Touristen sind es pro Tag und das sind zu viele. Die Besucher haben offenbar eine zerstörerische Kraft. Die peruanische Regierung schränkt ab sofort den Zugang zu Teilbereichen stark ein. Ab dem 1. Juni will man dann dauerhafte Regelungen für eine Besichtigung schaffen. Machu Picchu wurde 1911 von einem amerikanischen Archäologen entdeckt. Die Inka-Stadt aus dem 15. Jahrhundert gehört zu den bekanntesten archäologischen Städten der Welt.
Vielen Dank, Anja Reinhardt. In den Informationen am Abend geht es gleich unter anderem um die Wahlen in Südafrika. Für Kultur heute verabschiedet sich Dina Netz. Einen schönen Abend.